Am Ende sind wir als Musiker und Musikerinnen, finde ich, eigentlich wie ein Profi-Sportler. Wir müssen absolute Höchstleistung abrufen können. Die Leute leben von Florida bis Australien. Und ja, das ist einfach in dem Sinn dem Südstern sehr ähnlich. Also ich habe gute Gefühle, wenn ich an Südtirol denke. Ich habe das Gefühl, wir seien sehr privilegiert.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Südstern-Podcasts. Mein Name ist Verena Durecker und das ist unser nächster Gast. Isabel Goller gehört zu den besten Harfenistinnen Südtirols. Sie spielt in verschiedenen Orchestern in der Welt, hat mehrere Projekte gegründet und koordiniert das Orchester Südtirol Philharmoniker, dem sich mittlerweile 334 Südtiroler Profimusikerinnen und Musiker angeschlossen haben. Hallo Isabel.
Hallo, grüß dich.
Isabel, magst du lieber die Stille oder brauchst du Musik und Geräusche?
Daheim tatsächlich dann lieber die Stille, weil ich so oft von Musik umgeben bin und da so viele Stunden oft am Tag, dass ich es extrem genieße, wenn es einfach ruhig ist. Und ich ja eigentlich in einem sehr geräuscharmen Umfeld aufgewachsen bin, auf dem Bauernhof am Land, keine Nachbarn um mich herum, viel im Wald gewesen als Kind. Und deswegen ist Stille schon etwas, was ich auf jeden Fall brauche und suche.
Oder spezielle, besondere Geräusche, die man auf dem Bauernhof kennt, oder? Also kein im Sinne von nicht viele Nachbarn drumherum, aber Bauernhofleben hat da gewisse
hat
Geräusche,
hat natürlich
oder?
Auch Geräusche, die ich dann auch wieder, es war jetzt zum Beispiel, fällt mir gerade ein, ich habe in Wien in der Corona-Zeit in einem Künstlerhaus gelebt und wir haben dann Sam in seinem Garten Hennen gerichtet und das hat mich dann sehr wieder ans Bauernhofleben mitten in Wien erinnert. Das war eben so ein Geräusch, das mich dann irgendwie so heimelig fühlen gelassen hat. Aber hat tatsächlich die komplette Stille, kann ich absolut genießen. Also ich habe das Glück in meiner Wohnung in Wien, wenn die Fenster zu sind, ist es absolut still und ich genieße das auch, ja.
Du bist ja mit deiner Arbeit viel in der Welt unterwegs. Wie tanzt du sagen, wie hat in deiner Kindheit eben auf dem Bauernhof, das ist ja eine Kindheit, eine unkomplizierte Kindheit, so stelle ich mir es vor, die geprägt?
Jetzt gerade, ich habe ja schon natürlich Harfe angefangen zu lernen, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, als Kind mit 9 Jahren. Und wie du eben sagst, das war eine sehr einfache Kindheit im Sinne von viel mit Tieren, viel in der Natur. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist alles so ein bisschen nebenbei gegangen, weil natürlich der Hof für meine Eltern sehr impegnativer waren und dann mir zwei Kinder sein, das ist irgendwie, also in dem Sinn, die in der musikalischen Aufwachsen, habe ich das Gefühl gehabt, es ist nebenbei gegangen. Also die Eltern haben jetzt auch nicht irgendwie mir ständig gesagt, ich soll jetzt üben gehen oder der Fokus war nicht auf das, sondern das habe ich allem gewählt, ich habe das allem dann selber gesucht und in dem Sinn ist es eben das Unkomplizierte, was mir sehr geholfen hat, weil es nie einen Druck gegeben hat, weil eben der Fokus von meinen Eltern jetzt nicht unbedingt darauf war, dass ich Berufsmusikerin werden muss.
Das Interessante ist ja, dass auch deine Schwester, oder? Musikerin ist.
Nein, sie ist nicht Musikerin. Sie hat zwar Geige gelernt und wir haben als Kinder haben wir sehr viel zusammen gespielt, aber eben das war dann allem so die Hausmusik und das Volkstümliche eben so daheim zusammen gespielt. Sie hat aber dann nicht in Berufsmusikerweg eingeschlagen. Sie ist in der Privatwirtschaft, wohnt in Zürich. Aber ja, dass wir als Kinder zusammen gespielt haben, wir waren die Gemanger Gitschen. Damals waren dann viele in Hotels unterwegs, das waren so die ersten musikalischen Konzerterlebnisse. Das war sicher schön, dass wir eben das zusammen, die Motivation da gehabt haben, als Kinder zusammen zu musizieren.
Und wahrscheinlich auch schön, dass das Kind schon ein Geld verdienen, oder?
Mit ja, absolut. Das war ein schönes Taschengeld, das wir uns damals gekannt haben, dazu verdienen.
Verstehe ich das also richtig, dass die Eltern eben auf dem Bauernhof voll eingebunden waren? War Musik aber für sie ein Thema? Haben sie selber auch Hausmusik gemacht oder ist das erst über Enki Gitschen praktisch in die Familie gekommen?
Also ich glaube, überzogen es ist von der Seite von meiner Mama in der Familie die Musik. Also meine Mama hat eine sehr gute Singstimme, die aber leider nie ausgebildet worden ist, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gegeben hat. Aber sie hat mit uns auch als ganz kleine Kinder viel gesungen, weil die Oma auch viel gesungen hat. Und von der Seite kommt auf jeden Fall das Musikalische oder irgendwie der Zugang zur Musik, genau.
Und dann ist Instrument entdeckt, hast du glaube ich ganz selber. Wie kommt man denn zu einer Harfe? Das ist jetzt ja nicht gerade das gewöhnlichste Instrument oder das praktischste Instrument vielleicht auch zum Transportieren. Wie ist denn die Harfe zu der Isabel Golla gekommen?
Ja, die ist tatsächlich gekommen zu mir in dem Sinn. Und zwar hat das auch wieder mit dem Bauernhof zu tun. Wir haben eben Ferienwohnungen daheim und haben Gäste gehabt, wo der Sohn Harfe gespielt hat und die Tochter Geige und die sind dann zu uns umgekommen, umgereist mit zwei Autos und in einem Auto war die Harfe drinnen und damals habe ich das einfach gesehen, die haben dann zu Weihnachten bei uns gespielt und ich habe mich ins Instrument verliebt und haben gesagt, ich will das lernen und bin meiner Mama so lange im Ohr gelegen, bis sie mir dann eine Lehrerin gefunden hat und zum Glück ist es ja in Brixen, wird es ungeboten in der Musikschule in Brixen. Meine erste Harfenlehrerin, die Katja Lechner, hat einen super Job gemacht, war total motivierende Musikschullehrerin und ja, so habe ich dann das erreicht, dass ich das Instrument lernen darf.
Was glaubst du, wenn du heute so die zurückerinnerst, was hat dich denn da so fasziniert an dem Instrument, wo das Madel da gespielt hat?
Also ich erlebe es allem wieder, auch wenn ich unterwegs bin, dass die Harfe wirklich das Instrument an und für sich ja irgendeine Ausstrahlung hat. Also es kommt allem wieder so eine extreme Faszination. Ich glaube, das hat einerseits mit der Größe vom Instrument zu tun, dann auch, dass sie meistens irgendwie schön verziert ist und schöne Schnitzereien hat oder so. Also es hat irgendwie das Instrument an und für sich eine Schönheit für sich, jetzt rein als Objekt. Und ich glaube, dass der Eindruck als kleines Mädchen einfach geblieben ist und einfach so ein wow, so ein großes Instrument und da wahrscheinlich der Klang, das ist so ein vollen Klang, der so warm ist und dann irgendwie so umarmt man ja das Gefühl gehabt, weil es ja ein Harmonieinstrument ist, das heißt, man hat wirklich einen ganzen vollen Klang, der da rauskommt von den Instrumenten und ich glaube, die zwei Sachen sind einfach so mit dem wow-Moment verbunden.
Wie ist denn der Weg nachher von der Musikschule und der Lehrerin, die du dort gehabt hast, weitergegangen?
Selber eigentlich auch wieder. Also ich habe das Gefühl, mein beruflicher Werdegang ist mit so vielen, nennt man es Zufälle oder Schicksale oder passiert. Und zwar ist eben wieder genau der Harfe gespielt hat bei uns auf dem Hof, hat Jahre später geheiratet in Rom und bei der Hochzeit war meine Mama eingeladen und sie ist ganz zufällig bei der Hochzeit neben einer Frau, Professorin Helga Storck, beim Mittagessen gesessen. Und wie halt Mamis so sein, hat die Mami erzählt, ja, meine Tochter spielt Harfe und so, aber ich war irgendwie damals, ich glaube, 11 oder 12 Jahre alt. Und die Frau Storck hat dann gesagt, ja, ich bin Professorin für Harfe am Mozarteum in Salzburg. Kommen Sie doch mit Ihrer Tochter nach Salzburg, sie soll mir vorspielen. Und meine Mama hat dann eben meine Musikschullehrerin, die Katja, angerufen und hat gesagt, du, sagt ihr das etwas, Helga Storck, von mir muss ich da etwas tun. Und der ist fast vom Stuhl gefallen, weil die Frau Storck ist wirklich so eine absolute Koryphäe in der Harfenwelt. Meine Mama hat mich dann kurzerhand danach eingepackt. Wir sind tatsächlich nach Salzburg gefahren und das war dann der Moment, wo ich das erste Mal ein klassisches Stück gelernt habe, weil vorher habe ich Volksmusik gemacht. Typisch, wie man es halt in Südtirol lernt. Und der hat irgendwas in mir gesehen, hat mich dann aufgenommen, hat gesagt, ich soll Aufnahmeprüfung machen. Ich war dann sozusagen Jungstudentin, also das heißt, man hat schon Unterricht in der Universität, obwohl man noch in der Schule ist parallel. Und das habe ich 2 Jahre gemacht von Südtirol aus, bin ich dann 2-mal im Monat zu ihr gefahren, nach Salzburg zum Unterricht und ich glaube, 2 Jahre später eben habe ich dann auch Stadt gewechselt und dann in Salzburg Matura gemacht und war dann schon voll on track.
Also das heißt, du warst relativ jung, 14, 15 Jahre, genau, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe.
Genau.
Wie war das für dich, so früh weg von daheim zu sein?
Für mich war das der beste Schritt, den ich in meinem Leben gekannt habe, machen. Oft einmal denke ich mir sogar, das war sogar schön gewesen noch früher, weil ich einfach in einem Umfeld war in Salzburg, wo das Talent, das ich geschenkt kriege, an der Musik absolut gekannt hat, aufblühen. Ich war dann in einem Musikgymnasium, ich war in einem Umfeld, wo ganz viele von meinen Freunden auch den Weg schon, also viele von meiner Klasse damals sind jetzt wirklich Berufsmusiker und Musikerinnen geworden. Und in so einem Umfeld ist einfach, wird man anders motiviert, kommt ein anderer Schub irgendwie. Man hat da eine andere Idee von, wie weit sind andere in meinem Alter und so. Kann man sich dann irgendwie auch besser einordnen, und das war absolut der beste Schritt, und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mir das Vertrauen geschenkt haben, eben so früher mich auch loszulassen, weil ich glaube, als Mama oder Papa so früher ein Kind dann ja in eine andere Stadt zu lassen, ist wahrscheinlich nicht einfach, aber ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das mir ermöglicht haben.
Hat es für dich so einen speziellen Moment gegeben, wo du einfach gewusst hast oder gespürt hast, ich mache das einmal in meinem Leben?
Ja, den Moment hat es gegeben. Und zwar habe ich mit 18, war meine erste richtig große Orchestererfahrung. Da habe ich das erste Mal Mahlers zweite Symphonie gespielt in einem internationalen Jugendorchester. Da waren wir dann wirklich eben von der ganzen Welt zusammengewürfelt. Und es ist sowieso der Wahnsinn, mit dem Stück in die klassische Musik einzusteigen. Und ich kann mich noch erinnern an das Konzert, dass ich halt fast die halben Einsätze verpasst hätte, weil ich so überwältigt war von der Kraft, die von der Musik gekommen ist, und wo ich dann einfach so auf und auf mit Gänsehaut, und dann habe ich gedacht, na, wenn das sein kann, was ich mal beruflich machen kann, dann ist das ja der absolute Traum. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich setz jetzt alles auf die Karte.
Wenn du so sagst, so überwältigt von dem Moment, ist man da manchmal auch überwältigt von dem Druck, vor einem Publikum zu sein? Wie lernt man das mit einem umzugehen?
Sicher, weil am Ende sind wir als Musiker und Musikerinnen, finde ich, eigentlich wie ein Profi-Sportler. Wir müssen absolute Höchstleistung abrufen können, in einem Moment, wo all eyes on you sein. Und ich habe auch tatsächlich Mentaltraining gemacht, um irgendwie mit dem umzugehen, was nicht heißt, dass ich nie mehr nervös bin und dass man nicht irgendwie trotzdem einmal Druck verspürt. Wobei ich es interessant finde, dass es mittlerweile ist es gar nicht mehr der Stress, den man gegenüber dem Publikum empfindet, weil das Publikum ist eigentlich meistens sehr dankbar, und das ist da, um zu genießen. Mhm. Der Stress entsteht eigentlich gegenüber Kollegen und Kolleginnen. Dass man ja im Orchester dann zum Beispiel spielt, und das sind ja alles top ausgebildete Menschen, die wahrscheinlich ein anderes Ohr haben oder eine andere Bewertung haben von dem, was sie dann hören. Und das ist eigentlich das, was Stress
also
macht.
Also mit anderen Worten, wenn die Bringschuld gegenüber die Kollegen oder man genau. Fühlt sich zumindest in der
man
Bringschuld.
Man fühlt sich verpflichtet, einfach so gut ja. Wie möglich das jetzt abzuliefern, weil wir alle ja am gemeinsamen Ziel arbeiten. Wir wollen alle ein Konzert möglichst gut spielen, und da gehört jedes einzelne Element dazu.
Die Harfe hat ja 47 Saiten und 7 Pedale.
Ja.
Ist es mehr Kopfsache oder mehr Herzsache?
Es geht Bärz nicht ohne. Also es muss wirklich eine gute Mischung sein. Sicher hat die Harfe eine große technische Grundlage. Man muss wirklich erst einmal die Gehirnhälften irgendwie zusammenbringen, weil man wirklich mit beide Arme oder beide Hände und beide Füße dabei ist. Aber schlussendlich ist es Musik, und wenn du nicht ein Gefühl transportierst, dann fehlt auf jeden Fall was Wichtiges.
Die Harfe ist ja meistens nicht ständig im Einsatz bei einem Stück oder hat viele Pausen. Wie geht man mit denen um, dass man da konzentriert bleibt oder die Konzentration aufrecht zu erhalten?
Indem man zuhört. Ich glaube, vor allem in Probephasen finde ich es allem mega spannend, oder mitzuverfolgen, wie der Dirigent arbeitet, wie die Musiker reagieren, wie dann wirklich eine Phrase besser gestaltet wird durch einen Input. Und ich finde die Arbeit an und für sich mega spannend. Und dann im Konzert, wenn man dann ja meistens das Stück dann schon sehr gut kennt, dann muss man auch nicht mehr so sein und die einzelnen Takte zählen, weil man ja auch das Ohr mit dabei hat und sich verlassen kann, dass man mit dem Ohr weiß, wo man dann reinkommt. Und dann gibt es absolut auch die Genussmomente, wo man einfach einmal dann, wenn man einmal 5 Minuten Pause hat, einfach zuhört und genießt, was da jetzt gerade
also
sonst
du,
passiert.
Du tust viel zuhören, Isabel, ich habe gelesen, die Harfenistin Magdalena Hoffmann zeichnet kleine Sketches, während sie viel warten muss, wahrscheinlich manchmal dann auch hinter der Bühne, denke ich.
Ja.
Hast du dir da auch so ein kleines Hobby zugelegt? Ich habe irgendwann mal gesehen, jemand strickt sogar.
Ja, das also hat man früher um sie dann allem viel geracht und so. Das hat mir die Frau Storker eben erzählt, das war früher ein Stricken auch und so. Ich habe jetzt tatsächlich nichts, was ich so mitnehme. Ab und zu mal ein Buch, aber ich finde es dann fast ein bisschen schade. Ich kann mich dann auch nicht wirklich aufs Buch konzentrieren. Ja. Deswegen bleibe dann mehr
dabei.
Da. Ja, genau.
Du hast davor, vor dem Vorspiel mit 18 Jahren, das für dich wirklich so eine Initialzündung wahrscheinlich war, den Weg dann inzigierend erzählt. War es für dich ein Ziel, in einem Orchester fix engagiert zu sein?
Ja, das war tatsächlich so, dass ich ins Studium gegangen bin mit der fixen Vorstellung, mit dem Traum. Das heißt, ich habe meine ganze Freizeit, die Sommer, allem so gestaltet. Ich war allem in Jugendorchester, ich war in Amerika den ganzen Sommer, in Aspen Music Festival, ich war in Gustav Mahler Jugendorchester zweimal, ich war in Schleswig-Holstein zweimal. Jeder Sommer war wirklich dafür da, um auf dem Weg zu bauen, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, internationale Erfahrungen auch zu machen, mit 15 damals habe ich schon meinen ersten internationalen Wettbewerb in Bangkok gemacht und so weiter. Also das war schon eine ganz, ganz fixe Idee für mich, irgendwo die Festanstellung umzustreben. Aber ich glaube, das war vor allem aus dem Unwissen, dass es auch andere Wege gibt. Ich bin ins Studium gegangen mit, ich habe gedacht, es gibt zwei Optionen, entweder du bist Musikschullehrerin oder du gehst in den Orchesterweg. Und ich habe aber herausgefunden im Laufe von jetzt meinen letzten Jahren, dass es noch einen dritten Weg gibt. Und das ist der, den ich jetzt ganz bewusst mir entschieden habe, den Weg zu gehen und der eigentlich am besten zu mir passt, zu meinem Charakter auch passt und ich mich voll wohlfühle. Und das ist eben der selbstständige Weg als freiberufliche Musikerin.
Wie können wir uns das vorstellen? Erzähl uns einmal. Ich habe ja davor gesagt, du hast einige Projekte, mit denen du zitieren hast, die du selber gegründet hast. Also ich glaube, Vielfalt beschreibt den Weg.
Ja.
Du kannst viel verschiedene Sachen machen. Erzähl einmal, wie können wir uns das so vorstellen im Alltag für Isabel?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Wie können wir uns das vorstellen? Erzähl uns einmal. Ich habe ja davor gesagt, du hast einige Projekte, mit denen du zitieren hast, die du selber gegründet hast. Also ich glaube, Vielfalt beschreibt den Weg.
Ja.
Du kannst viel verschiedene Sachen machen. Erzähl einmal, wie können wir uns das so vorstellen im Alltag für Isabel?
Also es sind einfach verschiedene Bausteine, die so meinen Alltag füllen und wahrscheinlich auch verschiedene Phasen, wo so eine oder so andere Projekte dann auch intensiver werden. Also ein Teil ist halt nur geblieben, dass ich einfach Orchestermusikerin bin. Das heißt, ich wäre für bei bestimmten Orchestern für Projekte dann engagiert. Ich bin in der Schweiz da viel unterwegs, jetzt in Wien ist mein Haus so ein bisschen die Wiener Staatsoper, wo ich sehr viel auch heuer, beziehungsweise im 2023 eben gespielt habe, dann habe ich sogar einen Zeitvertrag einmal gehabt, dann habe ich wieder einen kurzen Glimps gekriegt von wie ist, war es jetzt eine Festanstellung zu haben und habe dann eben gedacht, schön, dass sich für mich mein Weg richtiger anfühlt. Genau, also das ist ein Teil, der allem noch da ist, das Orchestermusikerin sein und dann sind es eben die eigenen Projekte, die Vielfalt dann machen, sei es jetzt, wo ich eigene Musik schreibe oder eben die Südtirol Philharmoniker, wo ich dann eher ein bisschen im Managementbereich bin. Und ich glaube, dass noch sehr viel kommen wird, weil ich so voller Lust verspüre, irgendwie andere Konzertformate zu entwickeln und wirklich etwas aus eigener Kraft aus. Das erfüllt mich einfach wirklich auf einer anderen Ebene. Und dass das möglich ist, so durch meinen Alltag zu gehen, ist super.
Es ermöglicht dir der Weg der Selbstständigkeit, ja, dass du irgendwo einmal bei einem Jubiläum spielen kannst oder wo man die zum Beispiel buchen kannst. Du hast auch das Projekt Nuja Meditation gegründet, ja, genau. Oder? Was hat es mit dem auf sich?
Das ist in der Corona-Zeit entstanden. Da bin ich mit der Elisa, eine Freundin von mir, da schreiben wir eben eigene Musik. Und das ist für mich ein ganz besonderes Herzensprojekt, weil es eigentlich das erste Mal war, dass ich wirklich musikalisch kreativ war. Sonst bin ich Interpretin und reproduziere das, was auf meinem Notenständer steht. Aber da in dem Projekt haben wir selber eine Idee, wie will man, dass die Musik klingt und wie kommen wir zu dem Ziel. Und mit dem Projekt machen wir dann, schreiben wir eben Meditationen zu bestimmten Themen und auch die Musik dazu. Und da haben wir jetzt auch mittlerweile mit verschiedenen Yoga-Studios oder Hotels zusammengearbeitet oder Yoga-Lehrerinnen, und dann wird ein ganzes Event draus, wo man wirklich Musik, Bewegung, Meditation miteinander verbindet.
Also ganz etwas anderes im Grunde wieder wie das ganz klassische anders, ganz Orchester genau.
Und
da sein.
Und Zell ist musikalisch basiert viel über die Improvisation, also wirklich etwas, was aus dem Moment entsteht. Und das ist ganz ein anderer Zugang, der aber super spannend ist.
Und dann, Isabel, hast du ja ganz ein neues Projekt am Start. Erzähl mal.
Genau, beziehungsweise schon umgesetzt eben. Und zwar ist das meine erste Veröffentlichung, meine erste EP. Ich habe mich da ein bisschen an der Popwelt inspirieren lassen. Es ist nicht ein ganzes Album, das ich veröffentlicht habe, sondern ein EP mit 6 Tracks. Und das war so ein spannender und cooler Prozess, eben mich einerseits als Solistin wirklich zu präsentieren und zu veröffentlichen auf eben digitale Plattformen, Spotify, wirklich ins Tonstudio gehen, Stücke aufnehmen. Aber ich habe eben dann, weil ich die zwei Singles im Vorhinein veröffentlicht habe, dann auch professionelle Musikvideos dazu gemacht. Und das war auch so ein spannender Prozess, ein Konzept zu entwickeln, wo will ich hingehen, wie klingt die Musik für mich, wie will ich das bildlich umsetzen, weil mir in der Klassik, es ist ja dann nicht so, dass man irgendwie, wie in der Popmusik, irgendwie eine Liebesgeschichte darstellen will oder so, sondern mir ist es vor allem um die Ästhetik gegangen, was ich finde, was die Musik auch ins Bild übersetzt. Und die EP heißt Roaming. Vom englischen Roaming herumwandern, weil ich alle Stücke ausgewählt habe, die nicht für Harfe original sind, die aber ich für die Harfe irgendwie spielbar gemacht habe.
Okay.
Und die aber auch roaming around in der Musikgeschichte. Also das erste Stück ist ein barockes Stück und das letzte ist eigentlich schon fast ein bisschen Popmusik mit Ludovico Einaudi. Also wirklich ein Roaming Around in andere Instrumente, in andere Literatur und in der Musikgeschichte. Und
das heißt, du zeigst mit dem ein ganz breiter Range, oder?
Ja, genau. Wieder mal vielseitig. Wie kann es anders sein mit mir?
Hey. Du hast vorhin auch kurz Südtirol Philharmonika angesprochen. Ja. Ich glaube, wir machen ja heute einen Südstern-Podcast. Das hat gewisse Gemeinsamkeiten mit Südstern, oder? Erzähl mal ein bisschen, was ist ein Südtirol Philharmonika für die, was noch nicht kennen?
Ja, Südtirol Philharmonika ist ein Orchester, in dem wir Südtiroler und Südtirolerinnen aus der ganzen Welt, die eben in der klassischen Musik professionell ausgebildet sind, beziehungsweise im Studium sind, die holen wir einmal im Jahr nach Südtirol und wir spielen zusammen Konzerte. Und wie du eben im Intro gesagt hast, wir sind mittlerweile 334 Leute auf der Liste und die Leute leben von Florida bis Australien, haben wir Südtiroler und Südtirolerinnen gefunden. Und das ist einfach in dem Sinn dem Südstern sehr, sehr ähnlich, weil wir eben die, sagen wir mal, Auslands-Südtiroler auch wieder heimbringen, und das ist super. Da ist ganz, ganz viel Emotion drinnen in dem Projekt, weil wir ja alle trotzdem mit unserem Landl irgendwo mehr verbunden sind. Und das hat ganz viele Ebenen, von wieder heimkommen, vor die eigene Familie spielen. Also wir haben zum Beispiel einen Hornisten gehabt aus China. Da hat sein Papa hat ihn nie auf der Bühne gesehen, weil der ist so weit weg von Südtirol. Er hat ihn als Musiker nie auf der Bühne erlebt. Und wir haben das jetzt ermöglicht, dass endlich seine Familie ihn einmal als Musiker gesehen hat, weil er bei uns gespielt hat, jetzt eben die letzten 2 Jahre. Aber es gibt dann auch wieder das Wiedersehen. Man kennt sich ja vielleicht von früher viele, weil man irgendwo zusammen am Konservatorium angefangen hat, genau, oder so. Und eben, es ist nicht nur die Ausrichtung ähnlich dem Südstern, sondern der Ursprung ist tatsächlich ein Südstern-Treffen gewesen, wo ich den Zeno Kerschbaumer kennengelernt habe. Und wir haben in so einen gemeinsamen Traum, oder beziehungsweise wir haben herausgefunden, dass wir einen gemeinsamen Traum eigentlich haben, dass man eben ein Orchester aus Südtiroler und Südtirolerinnen einmal zusammenstellen kann. Und da ist so ein Flow drinnen gewesen in dem Projekt, dass wir innerhalb von einem halben Jahr schon das ganze Konzept den Politikern vorgestellt haben. Und ja.
Und es hat ja sehr gut geklappt. War das jetzt das zweite Mal? Das war 2023
war es das dritte Mal.
Das dritte Mal schon.
Genau. Wir bereiten gerade die vierte Konzertreihe vor für 2024.
Seien Südtiroler besonders heimatverbunden?
Ich habe schon das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwo schon besonders heimatverbunden sind. Also ich nehme es sogar auch so wahr, dass wenn man sich irgendwo im Ausland trifft, dass man sich schon ein bisschen verbundener fühlt. So. Ich habe mich schon oft gefragt, woher kommt denn das eigentlich? Ich habe noch keine definitive Antwort gefunden.
Es ist halt irgendwie so, oder?
Es ist halt irgendwie so. Vielleicht durch die Größe auch vom Land hat man irgendwie das Gefühl, man gehört irgendwie zusammen. Der Dialekt, man fühlt sich gleich irgendwie daheim. Irgendwas ist da, irgendeine Verbindung.
Gibt es noch andere Projekte, die du gerne in Südtirol umsetzt, irgendwann einmal, oder wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Ja, ich habe schon ein paar Ideen tatsächlich. Also eine Idee, die ich auch schon eben mit meiner Kindheit verbunden verbinde, die ich auch nicht schon umgesetzt, und zwar ein Konzertformat im Wald stattfinden zu lassen. Eben weil ich als Kind so viel Zeit im Wald verbracht habe und weil die Harfe ja eigentlich mit Holz vom Wald herkommt und der Wald einfach ganz ein magisches Ambiente hat. Und so habe ich eben jetzt das Projekt Forest Art gegründet, das gibt es jetzt auch schon seit 3 Jahren, wo ich mit der Akrobatin zusammen im Wald einige und wir sind eben Aufführungen machen. Also sie macht ihre Akrobatik wirklich vom Baum und am Baum und ich bin mit der Harfe musikalisch am Begleiten. Also das ist eben zum Beispiel so eine Sache, die ja eben als Konzertformat, als neue Art ich schon umgesetzt habe, aber ich habe noch endlos viele Ideen, was da noch.
Sei mal gespannt, was da noch alles kommt von dir. Wie ist denn dein Verhältnis zu Südtirol? Wie kannst du es beschreiben?
Mein Verhältnis zu Südtirol ist auf jeden Fall ein positives. Also ich habe gute Gefühle, wenn ich an Südtirol denke. Ich habe das Gefühl, wir sind auch durch die verschiedenen Kulturen im Land sehr privilegiert. Das bringt so viele Chancen mit sich, das bringt so, wenn man es damit so umgeht, eigentlich eine Offenheit mit sich, wenn man, es gibt ja eben welche, die sagen, ja, nicht vermischen, aber ich habe das Gefühl, durch die verschiedenen Einflüsse, die in Südtirol sind, ist man eigentlich total reich als Südtiroler oder Südtirolerin. Und über die Landschaft und so muss man eigentlich gar nicht anfangen reden, oder die Küche. Ich war jetzt gerade in Brixen essen, besten Risotto seit Ewigkeiten wieder gegessen.
Das ziehe ich dann auch wieder zurück, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Muss man schon ehrlich sagen, wenn ich Südtiroler Musikstück wäre, wo noch Tanz für die klingen?
Ja, wahrscheinlich sowas wie Alpensymphonie. Es ist jetzt sehr plakativ, aber so etwas Erhabenes, das, Machtvolles, etwas Kraftvolles auch irgendwie. Und ich glaube, meine Verbindung zu Südtirol hat natürlich auch sehr viel mit dem Hof zu tun. Also ich glaube, wenn man wirklich so einen Ort auch damit verbindet, dann ist man noch einmal mehr verbunden. Emotional zumindest.
Gibt es etwas, was dich stört, aber wenn du da herkommst?
Oft einmal habe ich eben das Gefühl, dass die Offenheit leider ein bisschen fehlt und dass Südtiroler die oft einmal sehr in Fokus innerhalb vom Land lassen. Und oft einmal der Blick über den Tellerrand ein bisschen gut hat. Ja.
Ein bisschen nach außen schauen, oder?
Genau, nicht, ein bisschen nach außen
nicht schauen. Nicht von den Bergen limitiert ganz genau. Zu bleiben.
Genau.
Du hast davor angesprochen, dass wo du die Harfe gesehen hast, als 9-jähriges Mädchen, noch ist das einfach auch so ein besonderes Instrument mit so vielen Intarsien, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie schaut denn deine aus und woher kommt sie denn?
Meine Harfe kommt aus Chicago. Also ich bin da tatsächlich hingeflogen, um sie auszuwählen. Es ist ein sehr persönlicher Prozess, ein Instrument auszuwählen, weil es gerade eine Harfe oder so ein Instrument, was auch so kostspielig ist, das wird jetzt sicher mal mein Lebensinstrument sein, unter Anführungszeichen. Und da bin ich eben nach Chicago gefahren, weil Sam die Firma ist und wirklich die Produktion und Sam die Instrumente frisch stehen. Dann war man in einem Konzertsaal, hat 20, 30 zur Auswahl gehabt und dann hat man 2 Tage Zeit gehabt, wirklich das auszuwählen, was einem am besten gefällt. Und ja, meine ist ein sehr hübsches Ding. Sehr viele Schnitzereien auf der Säule und Blumenverzierungen auf der Seite, auf dem Klangkörper. Ja.
Sie fällt ja auch, also die Harfe fällt auch, das haben wir ja vorhin schon ein bisschen gesagt, auch in einem Orchester fällt sie auch. Entspricht das deinem Charakter?
Auffallend zu sein? Auffallend ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber ich tat mich auf jeden Fall als extrovertiert bezeichnen. Und vielleicht in dem Sinn, ja.
Isabel, du
sei meins ähnlich.
Ja, also es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Du hast mir einmal erzählt, dass Musikerinnen und Musiker oft, wenn sie sich neu kennenlernen, roten, welches Instrument jemand spielt. Treffen sie da bei dir oft ins Schwarze?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn ich die Leute dreimal roten lasse, dann ist allem irgendwann Harfe dabei. Es kommt auch oft Flöte und Sängerin, aber ich glaube, es ist eben auch dem extrovertierten Wesen geschuldet. Aber Harfe ist schon eigentlich Faust aufs Auge bei mir.
Also du hast eine Harfenaura.
Eine Harfenaura anscheinend, ja.
Jetzt haben wir noch eine kleine Fragerunde, liebe Isabel. Als Musikerin exponierst du dich mit dem, was du tust. Wie gehst du mit Kritik um?
Kritik ist ganz wichtig. An Kritik kann man wachsen und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man in der Lage ist, Kritik gut einzuordnen und vielleicht auch Kritik stehen zu lassen, weil mittlerweile weiß ich auch zum Teil, wer ich bin. Und ich weiß auch, welche Kritik zu mir gehört und welche ich irgendwo stehen lassen kann, aber auf jeden Fall in erster Linie Alben zuhören.
Apropos zuhören, Radio hören, ja oder nein?
Radio, nein, Spotify, ja.
Was ist deine Lieblingsband?
Meine Lieblingsband ist die Band von der Elisa Noir, eine Freundin von mir in Wien.
Was machst du am liebsten, wenn du in Südtirol bist?
Meine Katzen streicheln.
Und welche Orte gefallen dir besonders gut da?
In Südtirol? Meine Mama hat vor kurzem ein Holzhaus im Wald gebaut. Das gefällt mir besonders gut.
Ein geeigneter Ort für ein Konzert, oder?
Zum Beispiel, genau.
Und von deiner, die du vorhin erzählt hast. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wählen und warum?
Auf jeden Fall beamen. Und beamen, damit ich schneller von A nach B bin. Und im besten Fall kann ich meine Haare vor allem mit beamen.
Danke, liebe Isabel, für den Austausch und den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.